danke, dass du bis hierhin dabei warst. Im ersten Teil unserer Folge mit Hanna Drüner und Gregor Schalper haben wir über Ursachen, Symptome und den Diagnoseprozess bei depressiven Erkrankungen gesprochen und uns auch kritisch mit dem Begriff Burnout auseinandergesetzt. Im zweiten Teil unserer Folge sprechen wir über Behandlungsmöglichkeiten, verhaltenstherapeutische Ansätze und die Herausforderung, einen geeigneten Therapieplatz zu finden. Wir haben eingangs im ersten Teil unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass es verschiedene Möglichkeiten der Behandlung gibt, wenn man an einer Depression erkrankt ist. Zum Beispiel, man kann den stationären Aufenthalt wählen. Es gibt aber auch einen teilstationären und den ambulanten mit der Psychotherapie. Ich würde gerne noch einmal etwas näher auf diese Behandlungsmöglichkeiten eingehen. Zum Beispiel auch darüber, für welche PatientInnen welche Art der Behandlung am besten geeignet ist.
Na, vielleicht kann man grundsätzlich mal sagen, stationär ist der Behandlungsteil, also wo man sich wie in einer Klinik befindet. Ja. Also man übernachtet dort, man ist den ganzen Tag dort, es gibt Programme, in der Regel auch am Wochenende bleibt man dort. Also das ist einfach die vollstationäre Behandlung. Mhm. Die teilstationäre Behandlung würde eben heißen, man schläft zu Hause. In der Regel geht man dann nachmittags irgendwann nach Hause aus der Klinik, nachdem man sein Programm durchlaufen hat, und schläft dann zu Hause. Mhm. Und die ambulante Therapie, das ist eben eigentlich sowas, wo man je nach Therapierichtung, aber dann einmal die Woche eine Stunde Behandlung hat und da eben ganz spezifisch über Themen spricht, sodass man jetzt sagen würde, die Patientinnen, die am schwersten betroffen sind und vielleicht am meisten, hatten wir auch schon drüber gesprochen im ersten Teil, über Suizidgedanken zum Beispiel oder die Alltagsfähigkeit nicht mehr so erhalten haben, die würden in die vollstationäre Behandlung gehen und dann in die teilstationäre Behandlung zum Beispiel wechseln können, wenn sich der Zustand schon ein bisschen gebessert hat.
Ich finde auch nochmal wichtig zu beleuchten, und das ist auch etwas, was ich mit Patientinnen und Patienten, die ich zum Beispiel in der Neurologie sehe, wo es darum geht, welches psychotherapeutische Angebot könnte vielleicht jemand in Anspruch nehmen, der auf der Suche ist. Da finde ich es immer so ein bisschen wichtig oder finde ich es wichtig, so miteinander zu kommunizieren, was sind so Vor- und Nachteile. Ja, also der Vorteil von so einem stationären oder vollstationären Aufenthalt ist ja, dass ich eben rausgenommen bin aus dem Alltag, dass ich rausgenommen bin aus Belastungsfaktoren, dass ich die Möglichkeit habe, zur Ruhe zu kommen, dass mir bestimmte Alltagsaufgaben abgenommen werden. Das kann in bestimmten Situationen total sinnvoll und wichtig sein. Auf der anderen Seite ist ja der Alltag und sind ja die Belastungsfaktoren, die eben im alltäglichen Leben vorhanden sind, haben ja immer etwas mit der Erkrankung zu tun. Ja? Und aus meiner psychotherapeutischen Sicht ist natürlich schon so, dass man auch in der Situation, wo diese Belastungsfaktoren auftreten, auch sehr gut therapeutisch daran arbeiten kann. Ja, so dass das, man das immer so ein bisschen miteinander ausloten muss, was so das richtige Behandlungsangebot ist. Natürlich eben auch in Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung. Und wir erleben es ja auch häufig so, dass sich letztlich diese drei Schritte alle aneinander reihen. Ja, so dass jemand erstmal zur Stabilisierung in die Klinik kommt, wenn ein bestimmter stabiler Zustand erreicht ist, es einen Wechsel in das tagesklinische Setting gibt oder so ein teilstationäres Setting. Ja, da gibt's immer noch Struktur, gibt's immer noch ein therapeutisches Angebot, aber gibt's eben auch den Nachmittag zu Hause im Alltag, ja, mit dem Vorhandensein der alltäglichen Belastungsfaktoren, die dann wieder in dem therapeutischen Setting vormittags bis nachmittags zusammen auch therapeutisch und eben mit den Spezialtherapien erarbeitet werden können. Und wenn es dann wieder zu einer weiteren Stabilisierung kommt, kann jemand dann ja auch nochmal in eine ambulante psychotherapeutische Behandlung wechseln.
Wichtig ist vielleicht noch zu ergänzen, dass medikamentöse Einstellung manchmal vollstationär laufen muss, weil man einfach beobachten muss, welche Nebenwirkungen, was kommt da auf. Ne? Man hat auch einen ganz wichtigen Punkt, den ich da auch immer wieder erwähne, ne? Die antidepressive Wirkung von Medikation, die setzt immer schon ein, quasi am Anfang vor allem bei der Aktivität und nicht so sehr bei der Stimmung, dass da eben ein erhöhtes Suizidrisiko ist in dieser ersten Zeit. Und da kann so ein vollstationärer Aufenthalt dann auch einfach ganz wichtig sein. Und was ich noch ergänzen wollte, ist vielleicht, das ist auch, wir haben auch eine Psychotherapiestation zum Beispiel bei uns in den Kliniken des TWW und da kann man auch nochmal mit einem ganz spezifischen Auftrag eben auch an Psychotherapie hingehen, sodass es auch unterschiedliche Behandlungsformen in einem vollstationären Setting gibt.
Und wir haben auch im ersten Teil immer mal wieder den psychotherapeutischen Behandlungsansatz angesprochen. Was sind die Hauptmerkmale einer Verhaltenstherapie, würde man das so ausdrücken?
Genau, also da sind wir, glaube ich, beide auch immer so ein bisschen vorsichtig damit sozusagen, das so Punkt für Punkt so darzustellen. Natürlich gibt es Behandlungsmanuale, gibt es irgendwie so ganz klare Themen, die zur Verhaltenstherapie dazugehören. So typische Themen wären dann Aktivitätenaufbau, den man machen würde, wäre eine Arbeit an Kognitionen. Ja, man spricht manchmal so von dysfunktionalen Kognitionen. Das ist eigentlich was, was ich so ungern verwende als Begriff, weil ich immer denke, alles, was wir so im Laufe unseres Lebens ja mit uns tragen, uns erarbeitet haben, das hat immer auch einen Sinn und eine Funktion und ist zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben wichtig gewesen. Ja, aber durchaus erleben wir das, dass Menschen, die dann zu uns kommen, eben unter bestimmten Grundannahmen, Gedanken, Selbsteinschätzungen irgendwie leiden und merken, ich komme damit irgendwie nicht weiter. Und das wäre dann eben ein Aspekt der Arbeit, sich das anzuschauen, gemeinsam zu überlegen, was könnten Selbsteinschätzungen sein, die meinem Erwachsenen-Ich mehr entsprechen, die mich besser meine Wünsche und Ziele im Leben erreichen lassen. Das wären so typische Themen. Ja, was ich da eben auch mal ganz, ganz wichtig finde, ist, nicht in eine Therapie zu gehen und zu denken, jetzt mache ich einen Aktivitätenaufbau, dann mache ich eine kognitive Umstrukturierung und dann mache ich das. Ja, sondern auch da erstmal zu gucken, wer sitzt mir da gegenüber? Mit welcher Geschichte kommt dieser Mensch? Was ist das individuelle Erklärungsmodell für die Depression? Und so die therapeutischen Techniken mehr so wie so ein Werkzeugkasten im Hintergrund zu haben und zu gucken, an welcher Stelle passt jetzt welche Intervention für diesen speziellen Menschen.
Also vielleicht ganz einfach erklärt würde man sagen, als erstes macht man ein Entstehungsmodell und überlegt gemeinsam, was sind mögliche Auslösefaktoren und dann überlegt man auch gemeinsam das therapeutische Vorgehen. Also man überlegt auch, woran ist es wichtig zu arbeiten. Du hast schon ganz viel über Kognitionen gesagt, gibt auch Verhaltensweisen, aber auch biografische Ereignisse, die man vielleicht anders einordnen möchte. Also an der Stelle gibt es eben keinen Plan F, wo man einfach sagt, so läuft es immer. Es gibt natürlich vorher trotzdem Überlegungen, die man sich macht und die im Idealfall dann gemeinsam mit dem PatientInnen.
Beobachtet ihr eigentlich eine gestiegene Behandlungsbedürftigkeit, eine Zunahme an PatientInnen? Und falls ja, was glaubt ihr, woran das liegt? Haben die psychischen Erkrankungen zugenommen?
Ja, da haben wir schon auch uns gemeinsam häufiger schon mal Gedanken drüber gemacht, dass es so ein bisschen geht das ja fast in eine gesellschaftskritische oder auch philosophische Frage sogar über.
Soweit wollte ich jetzt gar nicht.
Genau, also da muss man so ein bisschen gucken. Mhm. Haben die psychischen Erkrankungen zugenommen? Rein die Zahlen belegen ja. Ne? Aber es ist natürlich schon auch so, dass wir in einer Zeit leben, wo sich berühmte Kate Middleton oder dergleichen auch als depressiv geoutet haben, also wo vielleicht auch eine höhere Bereitschaft ist, sich auch in Behandlung zu begeben. Ich finde das auch immer wichtig mitzudenken, dass es bei gestiegenen Zahlen ja auch nicht gleich klar ist, ach, jetzt gibt's immer mehr Depressive, sondern es kann ja auch heißen, es gibt mehr Menschen, die sich eben trauen, in Behandlung zu begeben und das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Zeichen.
Auf jeden Fall.
Also das ist ja auch studienmäßig belegt, dass die Akzeptanz für die Depression in der Gesellschaft deutlich gestiegen ist. Ja, das muss man auch immer noch mal nach Diagnosen differenzieren, weil es leider bei anderen psychischen Erkrankungen nicht, die Akzeptanz nicht so gestiegen ist. Aber bei der Depression ist das tatsächlich so, sodass sich eben auch sehr viel mehr Menschen trauen, sich mit einer Depression in Behandlung zu begeben. Mhm. Und gerade bei Menschen so im mittleren und höheren Lebensalter, die zu mir kommen, habe ich schon oft diesen Satz gehört, eigentlich hatte ich das schon ganz oft, teilweise bis in die Kindheit zurück, aber ich wusste nicht, dass das eine Depression ist. Mhm. Ja, oder manche sagen, aber früher gab es das ja nicht. Ja, ja. Aber dass sie eben so für sich retrospektiv sagen können, eigentlich kenne ich diesen Zustand und habe den auch schon vor Jahrzehnten erlebt. Mhm. Ja.
Und man muss ja sagen, Männer begeben sich selten in psychotherapeutische Behandlung als Frauen. Und ich glaube, auch da hat Gott sei Dank so ein bisschen so ein Wandel sich vollzogen, dass man eben mit Begriffen wie Burnout, wie wir es vielleicht ja auch schon eingangs hatten, dann eben so einen Zugang doch findet.
Ja, das ist ja dann auch wieder ganz positiv.
Mhm. Ich finde schon aber an dieser Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir ja die Corona-Pandemie hinter uns haben und dass wir schon da wirklich merken, dass viele Menschen dadurch krank geworden sind, ja, oder was wir sehr, sehr häufig sehen, dass Menschen vielleicht eh schon so ein bisschen instabil waren, irgendwie gekämpft haben mit dem Leben, mit dem Alltag, irgendwie zurechtgekommen sind und dann durch die Pandemie, durch die Lockdown-Zeit, durch die Belastungsfaktoren sozusagen das System irgendwie gekippt ist und zum Beispiel eine Depression ausgebrochen ist. Mhm. Ja, und wenn wir uns mal überlegen, was braucht es für eine psychische Stabilität, also was ist eben auch das, was wir in der Behandlung oft ja als Thema haben, dann sind das ja soziale Kontakte, dann sind das positive Aktivitäten, dann sind das irgendwie das Eingebundensein in Freizeitaktivitäten, in eine Gemeinschaft, in Kontakt, auch körperliche Nähe. Ja, alle diese Faktoren, die wichtig sind für unsere psychische Stabilität, sind ja in dieser Zeit des strengen Lockdowns einfach wirklich nicht möglich gewesen. Ja, und natürlich hat das bei vielen Menschen was mit dem psychischen Gleichgewicht auch gemacht.
Und aktuell wird ja das Thema Einsamkeit in den Medien groß behandelt, viel angesprochen, dass man auch auf Regierungsseite überlegt, Strategien gegen Einsamkeit zu finden oder Angebote zu entwickeln, um Menschen auch aus ihrer Einsamkeit heraus zu helfen.
Mhm. Genau, die Einsamkeit, aber auch diese Hoffnungslosigkeit, das sind natürlich auch so Faktoren, dass Kriege in der Welt, ne, die jetzt auch stattfinden und so ein Gefühl des Bedrohtes, ja, also meine Zukunft ist nicht sicher, das ist natürlich auch ein großer Belastungsfaktor, aber da ist auch wieder wichtig zu sagen, das alleine macht vielleicht ein ganz furchtbares Gefühl oder lässt einen auch nicht gut fühlen, aber das ist keine Depression. Mhm. Also da hätten wir wieder dieses multifaktorielle Entstehungsmodell, wo es eben mehr braucht als das. Aber natürlich, je mehr Belastungen in unserer Gesellschaft auf der Welt, desto mehr Menschen dann auch letztlich mit Depressionen.
Nun ist es ja für die meisten Erkrankten sehr schwer, an einen Therapieplatz zu kommen. Vor allem, wenn man nicht privat versichert ist oder Selbstzahler ist. Was ist hier aus eurer Sicht das Problem? Sucht man sich heute, ich bin mal ganz provokant, sucht man sich heute zu schnell psychologische, psychotherapeutische Hilfe? Oder ist die Anzahl der Therapeutinnen gesunken? Woran liegt das, dass es so schwer ist, einen sich behandeln zu lassen? Oder es dauert ja manchmal Monate. Und wenn ich dann schon in einem Zustand bin, in dem es mir nicht gut geht, dann ist das ja auch nochmal sehr kräftezehrend. Also es ist schon ein Problem, finde ich.
Na, zunächst kann man mal sagen, also man muss schon unterscheiden, wo. Hier in Berlin vor allem sind die Wartezeiten sehr lange und sehr, sehr groß, so wie bei, ehrlich gesagt, ja auch vielen Ärztinnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das auch im Privaten, dass bis man Platz bei einem Arzt oder einer Ärztin bekommt, kann schon dauern. Und dann ist es ja vielleicht auch aber trotzdem gar nicht mir so wichtig, ja, zu sagen, bin ich jetzt bei dem oder bei dem, sondern ich brauche vielleicht eine Krankschreibung, aber wenn ich sage, ich möchte Therapie mit jemandem machen, dann wäre es ja idealerweise sogar so, ich kann mir vielleicht 1, 2, 3 angucken und das vergleichen und das geht in Berlin tatsächlich fast gar nicht.
Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben ja auch schon vorher drüber gesprochen, man kann das Thema natürlich auch von ganz vielen verschiedenen Seiten beleuchten und irgendwie eine Systemkritik äußern. Ja, ist vielleicht hier auch nicht so der richtige Rahmen, aber natürlich wäre es schön, wenn wir mehr ambulante PsychotherapeutInnen hätten, an die wir auch weitervermitteln können. Das ist tatsächlich in Berlin sehr schwierig. Was man vielleicht an der Stelle nochmal oder wofür ich jetzt vielleicht ganz persönlich auch nochmal werben wollen würde, ist, dass die Kassenärztliche Vereinigung ja, dass die Gruppenpsychotherapie sehr unterstützt und sich das wünscht und ich selber jetzt ja viele Jahre in der Gruppenpsychotherapie gearbeitet habe und da wirklich viele, viele Male immer wieder erlebt habe, wie wertvoll das sein kann, ja, in der Gruppenpsychotherapie zu sein. Viele Menschen haben da erstmal so eine Hürde. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, es würde uns allen wahrscheinlich irgendwie so gehen, ja, in einer Gruppe zu sitzen, nicht zu wissen, wer da noch ist, wie das da ist, auf welche Menschen man so trifft. Aber das, ja, dazu kann ich auf jeden Fall sehr ermutigen, das mal auszuprobieren, weil es in der Gruppenpsychotherapie schon auch so einige Wirkfaktoren gibt, die auch über das Einzelsetting hinausgehen. Ja, so das ist nicht immer nur eine zweite Wahl, sondern das Erleben von Erfahrungen von anderen Betroffenen, der Austausch mit Menschen, die das vielleicht nachempfinden können, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, die auch weitergeben können, was ihnen geholfen hat. Ja, das wirkt schon auch nochmal anders, als wenn wir so als TherapeutInnen aus einem fachlichen Hintergrund heraus eine Empfehlung geben. Ja, also das fühlt sich schon anders an und ich habe auch dann doch viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die sagen, dass es eigentlich eine wertvollere Erfahrung war als jetzt so das reine Einzelsetting. Es kann auch Situationen geben, wo das genau andersrum ist, wo man wirklich sagt, ich brauche diesen Raum für mich, eine Stunde, wo nur ich im Fokus stehe. Mhm. Ja, das will ich überhaupt jetzt nicht so absprechen, aber das ist einfach schon eine wichtige Ergänzung, finde ich.
An dieser Stelle möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne auf die Folge mit Birgit Jähnchen van der Hooft und Dr. Kirsten Sutop hinweisen, die in unserem Gespräch auch nochmal sehr auf die Gruppentherapie eingegangen sind im Rahmen des psychosomatischen Behandlungssettings. Aber das nur als kleinen Einschub an der Stelle.
Na, jetzt hast du ja schon so ein bisschen auch eine Lösungsidee gebracht. Wie kann man dem entgegenkommen? Mhm. Da würde ich jetzt schon trotzdem gerne noch ergänzen. Gerne. Also der subklinische Bereich von Depression, also die Menschen, die so kurz davor stehen oder Belastungsfaktoren haben, der ist meiner Meinung nach nicht aufzufangen mit einer 1:1 Psychotherapie. Mhm. Also nicht jeder Mensch, auch wenn es schön wäre, aber das können wir und sollten wir uns als Gesellschaft auch nicht leisten. Und es gibt wirklich tolle neue Medien, die man nutzen kann. Es gibt gute Apps mittlerweile. Also da gibt es einfach auch Empfehlungen, wo ich so denke, ne, also jetzt nicht für jemanden, der eine schwere Depression, der die Erkrankung schon hat, aber vielleicht für jemanden, der sich belastet fühlt, also sich rechtzeitig dann eben Hilfe holen. Aber da denke ich, ist nicht immer die richtige Hilfe gleich eine ambulante 60-Stunden-Therapie, sondern da kann auch die richtige Hilfe sein, Mensch, da habe ich eine App oder da habe ich irgendwie einen Ratgeber oder da habe ich vielleicht eine Selbsthilfegruppe. Das sind ja auch immer solche Dinge, die man noch mitdenken muss.
Bevor wir zum Ende des Gesprächs kommen, möchte ich nochmal daran erinnern, dass wir auch über Depression als eine Erkrankung gesprochen haben, die so langsam anerkannt wird in der Gesellschaft, sei es erstmal durch den Einstieg Burnout, aber auch durch mediale Geschichten. Nun gibt es natürlich auch diese auch medial aufbereiteten Erfolgsgeschichten unter der Überschrift »Ich habe es überwunden« oder »Ich bin geheilt«. Wir haben auch darüber gesprochen, es gibt sehr gute Behandlungsmöglichkeiten, nicht nur in dieser Folge, auch in anderen. Es gibt auch Heilungschancen. Dennoch, was macht es mit euren PatientInnen, wenn draußen in den Medien so oft davon berichtet wird, ich habe die Depression überstanden, ich habe das überwunden? Macht das Mut oder verkehrt sich das eher ins Gegenteil? Und seid ihr natürlich auch in einem klinischen Setting nochmal anders unterwegs als jemand, der ambulant behandelt, ja?
Genau, also die Verläufe sind ja auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es Menschen, die im Laufe ihres Lebens einmal in einer zugespitzten Lebenssituation in eine Krise kommen, eine depressive Episode haben, die bewältigen und dann auch wenig im weiteren Leben noch damit zu tun haben. Aber bei uns im stationären Setting oder auch in der Institutsambulanz, in der ich jahrelang jetzt mit eher chronischen PatientInnen zusammengearbeitet habe, da gibt es natürlich ganz, ganz andere Situationen. Also da gibt es einfach Menschen, die immer wieder depressive Episoden erleiden, wo das schon einen anderen Umgang braucht, ja, und da ist das manchmal schon schwierig, ja, mit diesen medialen Erfolgsgeschichten, weil dann schnell so ein Gedanke kommt, ah ja, die hat's geschafft und ich habe jetzt schon wieder eine Episode, ja, und das finde ich aus diesem Grund heraus schon wichtig, miteinander zu kommunizieren, dass es auch viele Menschen gibt, die mit der depressiven Erkrankung leben, ja, die also immer wieder mal Episoden haben, wo man das schon auch als eine chronische Erkrankung bezeichnen kann. Und was ich so wichtig finde, ist aber auch da zu kommunizieren, auch damit ist eine gute Lebensqualität möglich und kann man gut leben und kann man irgendwie sein Leben so aufstellen, dass man eine gute Lebensqualität hat. Ja, das hat ganz, ganz viel mit Selbstfürsorge zum Beispiel zu tun. Ja, und ich benutze oft so das Bild, dass ich sage, ich würde mir weder wünschen, dass sie total ängstlich wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und denken, hoffentlich kommt keine Depression, hoffentlich nicht. Ja, noch, dass sie nach so einem klinischen Aufenthalt sagen, das liegt jetzt hinter mir, es hat alles überhaupt nichts mehr mit mir zu tun und ich kümmere mich gar nicht mehr darum und ich mache jetzt so mein Ding, ist mir doch egal. Ja, sondern ich würde mir irgendwie so eine gesunde Mitte wünschen, also dass man damit lebt, dass man irgendwie weiß, bestimmte Dinge sind wichtig für mich, es ist wichtig für mich, auf bestimmte Dinge Acht zu geben, Tagesstruktur zu haben, eine Wochenstruktur zu haben, zu gucken, dass ich nicht in Überlastung oder nicht so lange in Überlastung komme, gut für mich zu sorgen, ja, also letztlich einen guten selbstfürsorglichen Umgang damit zu finden, wie es ja letztlich bei vielen chronischen somatischen Erkrankungen auch der Fall ist, ja, und das versuche ich immer so ein bisschen miteinander zu erarbeiten, was könnte dieser Weg eigentlich sein,
ja. Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, es ist schon spannend, dass bei Depressiven oder eigentlich auch bei allen psychischen Erkrankungen immer die Schuldfrage so im Vordergrund steht. Es gibt ja eigentlich bei den meisten somatischen Erkrankungen auch irgendwelche auslösenden Faktoren. Also nehmen wir mal Lungenkrebs und das Rauchen zum Beispiel. Da habe ich ja einen relativ direkten Zusammenhang eigentlich. Aber selbst da wird die Schuldfrage eigentlich weniger gestellt. Und das finde ich eben bei chronischer oder rezidivierender, also ich finde diesen Begriff chronisch eben nicht so günstig, sondern eben immer wiederkehrend. So spannend, weil die Menschen dann sagen, ich habe versagt, jetzt habe ich doch nochmal eine, jetzt weiß ich doch schon so viel, ich habe doch ein gutes Entstehungsmodell, ich habe mir doch Mühe gegeben, ich mache doch Therapie und trotzdem kommt sie wieder. Und das ist natürlich nicht schön, ja, das ist natürlich schrecklich, aber dafür muss man sich keine Schuld geben. Also es braucht, glaube ich, diese Info einfach, Depression ist behandelbar und es gibt gute Konzepte in der Behandlung und trotzdem ist keiner sicher davor. Also niemand hat Schuld an seiner Erkrankung, sondern wichtig wäre dann eben zu sagen, Mensch, wie komme ich da wieder raus und wie erhalte ich mir eben möglichst langen Zustand ohne Depression? Und das gilt für uns alle, denke ich.
Das war ein wunderbares Schlusswort, Gregor. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart und über dieses Thema mit uns gesprochen habt. Vielen Dank für diese wertvollen Einsichten und ja, alles Gute für euch.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
Und das war der zweite Teil unserer Folge mit Hanna Drüner und Gregor Scheiper. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr ihn über den Link in der Beschreibung finden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt oder uns auch ein Feedback dalasst. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, Apple und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert uns gern, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Schaut auch auf unserer Website unter tww-berlin.de, wenn ihr mehr zum Thema Depression erfahren wollt. Bis dahin, alles Gute!